Heute im BirdGang Powerlifting Podcast. Welche Rolle spielt Biomechanik im Powerlifting Coaching?
Das solltest du deinem Coach auf keinen Fall verschweigen.
Und wie wichtig ist ein dicker Bizeps?
Das ist schon geil.
Weil das einfach so unglaublich, unglaublich spannend war.
Aber es ist schon geil.
Einfach erzählen. Ladies, Gentlemen, mein Name ist Falk Pommer. Mir gegenüber sitzen meine reizenden Co-Hosts Maximilian Rabe und Kona Maus. Und wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer neuen Folge im BirdGang Powerlifting Podcast. Ja, der gute Kona ist wieder mit am Shitizzle nach einer ausgiebigen Woche Urlaub.
Freunde, was geht? Und Freundinnen natürlich.
Wie geht's dir denn? Wie hast du deine Woche im Urlaub verkraftet? Gib uns doch mal einen kurzen Abriss darüber, was du so gemacht hast, wo du warst.
Ich war in Palermo auf Sizilien zusammen mit meinen Freunden, dem roten Rächer aus Köln, Henrik Berg, liebe Grüße. Und natürlich dem Vercoachungsspezialist Julian Siefecke, a.k.a. mein Coach. Auch da gehen liebe Grüße raus. Und dann war auch noch Moritz, Henriks Bruder Moritz mit dabei. Und da haben wir zu viert auf jeden Fall Palermo unsicher gemacht. War sehr cool, war sehr warm, war ein bisschen getrübt durch meine aktuellen Bauchschmerzen, die ich leider habe, meine aktuellen Bauchproblematik. Also konnte ich leider nicht so viel essen, wie ich es gerne gemacht hätte. Aber nichtsdestotrotz war es sehr, sehr cool. Also Palermo ist eine sehr schöne Stadt. War eine sehr, sehr wilde Woche eigentlich.
Wie ist da die Gym-Situation? Wie kann man sich das vorstellen? Also gibt es eine gute Möglichkeit zu ballern oder muss man sich da irgendwie durchmogeln?
Ja. Wir haben da eine sehr coole Möglichkeit gefunden, zu trainieren. Und zwar war das so eine Art, eigentlich würde ich mehr sagen, Crossfit-Gym tatsächlich. Aber war ziemlich cool, weil die hatten nämlich auch ein bisschen Powerlifting-Equipment. Also ein bisschen ist gut, die hatten auch relativ viel sogar. Und da konnten wir dann da trainieren. Also wer mal zufällig nach Palermo fliegt, der kann sich gerne bei mir melden. Ich gebe ein paar Tipps, wo man sehr, sehr gut Powerlifting trainieren kann. Das war das Palermo Sport and Performance, hieß das Studio. Und wir sind wirklich reingekommen, war richtig cool. Also hast dich so gefühlt wie mit ein paar alten Freunden. War wirklich richtig cool. Durften da auch günstig trainieren. Ich durfte am letzten Tag dann sogar noch meinen Koffer dort stehen lassen. Die haben den da extra eingeschlossen, weil bei mir der Flug erst abends ging. Also das war ziemlich cool. Und was habe ich denn da gemacht? Ich habe gehoben, gebankt und ein bisschen gebeugt in der Woche. Und die anderen eigentlich auch so. Assistenzen ging auch ganz geil. Also war auf jeden Fall echt eine ganz coole Zeit dort, muss ich sagen. Und dann bin ich gestern Abend wieder zurückgeflogen mit bisschen Stress und Verspätung hier und da. Aber ich habe es überlebt. Ich war gestern wirklich God's toughest soldier. Also ich habe wirklich lange gebraucht.
Ja. Schön, dass du es geschafft hast und uns heute wieder mit deiner Anwesenheit beglückst.
Ja, also ich habe wirklich dann gesagt, so Pilot, ich muss morgen Podcast, du musst jetzt fliegen, gell, du weißt. Und dann hat er gesagt, okay, komm, was soll's, wir gehen jetzt los.
Nitro-Injektion.
Alles für den Podcast.
Ja, Maxi, wie geht's dir denn? Ich habe deine Beuge heute gesehen, die war äußerst fresh wieder, wie jeden Montag.
Dankeschön.
Zur Podcast-Aufnahme.
Danke.
Unterhalten wir uns über deine Beuge. Hat mir sehr gut gefallen. Sprich mal einen Schnack. Wie läuft's? Wie läuft deine Blockplanung? Kannst du die noch einhalten? Bist du zufrieden?
Richtig gut. Also ich habe immer mehr, Squat läuft natürlich. Bank arbeiten wir dran. Geht aber auch. Deadlift muss ich noch ein bisschen probieren. Aber vor allen Dingen, ich habe immer mehr so das Gefühl, dass ich langsam mein eigenes System habe, das immer mehr verfeinere, weiß, wie ich Sachen angehe und wie ich die auch beurteile und tracke. Und ja, da bin ich richtig zufrieden und hatte heute einfach einen geilen Squat-Day. So vorher noch ein bisschen nervös gewesen. Es waren ja jetzt doch, es war ja 2,5 Kilo mehr als mein Opener. Und dann in Woche 2 denkt man sich, ja, wird wahrscheinlich ein bisschen schwer. Woche 1 ist ja sowieso immer ein bisschen sehr schwer. Und dann ist man, weiß man nicht, ob man rechtzeitig regeneriert ist, finde ich. Aber ich bin heute schon aufgestanden, habe mich einfach geil gefühlt. Hatte irgendwie, weiß ich nicht, coole Mucke laufen, gute Laune und wusste, ey, wenn du dich einfach, konzentrier dich, wenn es schwer wird, mach dich einfach noch fester und dann weißt du, kannst du das halt super gut bewegen und so war es auch. Also ich hatte irgendwie so richtig gute Laune beim Reingehen, hab das rausgelaufen, gemerkt, hey, ich hab's genau im Schwerpunkt, wo ich es haben will und jetzt einfach beugen. Also ganz intuitiv und weiß ich nicht, irgendwie hatte ich richtig gute Laune heute. Wie ist bei dir, Falk?
Ach, bei mir, im Training an sich echt ganz gut, also die letzte Woche und auch die Woche davor waren ziemlich konstant, was die Leistung und den Progress anging. Ich kann mein Heben wieder recht gut beladen langsam. Meine Beuge ist auch so, dass ich wirklich minimalste Schmerzen habe und da eigentlich ziemlich gut durchballern kann. Also da bin ich sehr, sehr happy mit. Wir waren letzte Woche am Freitag in Erfurt beim Bundestrainer Herrn Matthias Scholz. Shoutout an der Stelle. Und haben nochmal mit Isa die finalen Schliffe und finalen Besprechungen zur WM gemacht. Ja, war auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Erfahrung. Also, wenn hier irgendjemand aus Erfurt zuhört, Leute, geht da hin, meldet euch dort im Verein an. Wirklich eine geile Location. Und ja, also wir sind jetzt mehr oder weniger ready für die WM, machen jetzt so unsere letzten Trainingstage diese Woche und versuchen dann da das Beste rauszuholen. Yes, sir.
Geil, Falk, geil. Wenn du dann auf die WM gehst, auf welches Selfie freust du dich schon am meisten?
Ah, das ist wirklich sehr, sehr schwer. Ich würde echt gerne eine kleine Rallye machen und so viele Leute wie möglich abgrasen. Natürlich Jesus Olivares, ist einer davon, Ray Williams, wenn er da ist, auf jeden Fall. Dann Lia, zusammen mit Isa, Agatha Schiedko und sicherlich noch ein paar andere Dudes. Aber ja, boah, das ist echt eine krasse Frage. Darauf hätte ich mich vorbereiten müssen.
Ich habe nur vorhin von Austin den Vlog gesehen und der meinte, ja, ich bin dann hier nächste Woche in Lithuania. Und ich denke mir so, Alter, stimmt, das ist so geil, dass du dann auch bist und die mal alle ein Foto von dem machst, ob sie wollen oder nicht.
Ja, genau. Also die Vorbereitung lief bisher auch echt gut. Ne? So, habe ich ja letzte Woche schon ein bisschen angeschnitten, wie es aussieht, wie die Situation ist. Wir sind auf jeden Fall sehr froh, wenn es vorbei ist. Und ich hoffe, dass wir nach dem WM-Debüt mal noch irgendwie was Kleines Podcast-Technisches hier rausballern können. Vielleicht sogar als Zusatz oder so. Wir schauen mal, wie es wird.
Ja, ich bin schon gespannt auf die Analyse dann von der von dem Wettkampf, beziehungsweise natürlich auf die Analyse vielleicht von der lieben Isa, aber vielleicht können wir ja noch ein paar coole Sachen auseinandernehmen. Vielleicht passieren ja ein paar richtig coole Sachen, die wir dann haben. Vielleicht ein paar coole Rekorde hier und da, über die wir reden können. Also nicht nur vielleicht, da wird bestimmt einiges kommen. Und ich glaube, da haben wir alle sehr viel Bock drauf, das zu sehen. Ich glaube, ich freue mich am meisten, so wenn man jetzt mal ein bisschen die Klassen anschaut, natürlich, ne, die 105er. Auch wenn ich gerade mal wieder 93er bin. Aber die 105er wird, glaube ich, ziemlich geil sein. Dann natürlich die 120 plus, weil ich liebe einfach Jesus Olivares. Und bei den Frauen muss ich sagen, glaube ich, ist so 57. Mit natürlich Helena, LG an der Stelle. Und glaube ich dann so 63, 69. Ist einfach, ich finde das einfach die coolsten Klassen, weil da kennt man auch irgendwie, oder kenne ich zumindest so voll viele, denen ich auch auf Instagram folge. Bei den höheren Gewichtsklassen bin ich gar nicht so in der Meta drinne, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch?
Ich würde mal sporadisch da Sachen verfolgen, aber ich habe jetzt keine Klasse, wo ich sage, okay, die muss ich unbedingt und die anderen sind mir egal. Vor allen Dingen, da jetzt auch viele neue wieder reinkommen. Hier zum Beispiel, war der nicht auch, hieß der nicht auch Jonathan Garcia? Den hatte ich auch Ewigkeiten halt nicht mehr gesehen. Der kommt jetzt wieder rein, glaube ich.
Und ja, ich weiß, wie du meinst. Ja,
auch so ein paar andere, ne, die dann jetzt eine Weile irgendwie unterm Schirm waren. Also ich bin da mal gespannt und vielleicht werden da wieder andere Klassen sehr spannend, die man vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ja. Jetzt habe ich hier gesehen, auf der Liste, Falk hat hier gleich ein Biomechanics-Scam angemerkt. Und da bin ich gleich mal ganz gespannt, was du da berichtest.
Ja, das war ein kleiner Impuls von mir. Vor allem auch nachdem wir uns mit Hendrik drüber unterhalten haben, habe ich mir so ein, zwei Gedanken drüber gemacht und dachte mir so, okay, es gibt jetzt so Typen auf Instagram, die sind da unterwegs und schreiben in ihre Bio, Biomechanics, weiß nicht, Experte oder Freak oder so und packen dann in Klammern, aber nicht Reha. Und ich denke mir dann oder ich frage mich dann immer so, also wofür muss ich denn jetzt ein Biomechanik-Typ sein, wenn ich mich nicht mit Reha auskenne? Also, weiß ich nicht. Ich sehe dann da so ein bisschen so ein Versuch eines Alleinstellungsmerkmals, was aber also, was einen so ein bisschen aufwerten soll, was aber faktisch eigentlich nichts Wirkliches dazu tut. Also, weiß nicht, ob man das jetzt gegeneinander abwiegen muss, aber ich würde jetzt, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen einem guten Programmer, also jemand, der Ahnung von Trainingsplanung hat, den würde ich jemanden, der sich als Biomechanic-Dude labelt, immer vorziehen, einfach.
Ja. Boah, habe ich mir, also, ich muss sagen, habe ich mir jetzt noch nicht so Gedanken gemacht darüber. Aber du hast schon recht. Glaube ich, mit deiner letzten Aussage wäre, glaube ich, bei mir dasselbe. Ich finde es halt manchmal, also ich glaube, das ist ja generell so ein Ding, ne? Auf Instagram brauchst du ja irgend so ein Alleinstellungsmerkmal oder irgendwas, um ein bisschen hervorzustechen. Was dann natürlich, ich will jetzt nicht Scam sagen, aber was dann natürlich wirklich dahinter steckt oder nicht, ist ja immer noch so eine andere Sache. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da einfach oftmals gesagt wird, ey, ich bin jetzt der Biomechanics-Dude und das ist mein Alleinstellungsmerkmal. Ja. Aber es ist eben nicht um der Sache willen, sondern um der Aufmerksamkeitswillen eher. Versteht ihr, was ich meine? Ich glaube schon, ne? Hm. So fühlt sich das, was heißt, fühlt sich das manchmal an, aber so habe ich das Gefühl, dass es zumindest so wirkt, das von außen betrachtet. Ja.
Das ist ja auch ein typisches Marketing-Tool, was man sagt, ne? Dass man einfach was Alleinstellungsnischiges in die Insta-Bio schreiben soll, um sich abzuheben. Kommt natürlich immer drauf an, wie man das dann lebt, ne? Also wenn man glaubt, vielleicht, das Schlimme ist, glaube ich, dann, wenn man Defizite auf anderen Sachen hat. Oder wenn man denkt, dass alles immer damit zusammenhängt. Also, dass man alles darauf vereinfachen kann, dass der Mensch wie irgendwie eine Maschine funktioniert und da ist ein Gelenk, also und weiß ich nicht, da ist eine Sehne, da ist ein Muskel, das funktioniert genau wie eine Maschine. Das vereinfacht natürlich viele Sachen, kann Sachen ein bisschen erklären und verdeutlichen. Und eigentlich ist es auch immer der Fall, wenn ich mich damit beschäftige, dass es eigentlich nur Sachen bestätigt, wo man schon Verdacht hätte und dass eher so eine Sache ist, ja, das macht ja auch so biomechanisch Sinn. So, dafür ist es eigentlich da. Mhm. Oder wenn man mal zwei Sachen, wenn man sich nicht sicher ist, dann kann man das aus der Ebene betrachten, dann kann das helfen. Aber das, ich glaube, viele, oder was Falk auch meint, dass man auf so kleinen mechanischen Erklärungen versucht, auf komplexe Systeme zurückzuschließen und dann sich in irgendwelchen Details verliert, aber gar nicht mehr so die wichtigen Sachen im Blick hat. Und das würde ich auch sagen, dass sich das schon weiter hinten anstellt, beziehungsweise dass da so grundlegendes Verständnis eigentlich ausreichen sollte, bin ich der Meinung, wenn man jetzt coacht. Kommt natürlich auch an, ob der Powerlifting-Coach sich das in die Bio schreiben und sagt, ich bin jetzt Biomechanics Powerlifting-Coach oder ob es einfach ein Typ ist, wo er sagt, ey, das ist einfach mein Spezialgebiet. Gibt ja Leute, die schreiben da ihre Doktorarbeit drüber oder beschäftigen sich damit.
Also ich muss ja natürlich sagen, ich mache ja auch im Studium recht oder habe viel über Biomechanik und so gelernt bekommen und auch natürlich selber irgendwo ausgearbeitet in verschiedensten Kursen. Und deswegen, Moment, ich schreibe mir das ganz kurz jetzt mal in die Insta-Bio. nee, ich glaube, wenn du wirklich komplett nur darauf fokussiert bist, dass du immer genau nur diesen Teil abzwacken willst, ein bisschen, dann sagst, ey, ich bin jetzt genau der, der dir wirklich zu 100% sagen kann, was bei der Muskellänge von 48% gedehnter Position gerade passiert und wie du da und da und dort. Okay, ist, glaube ich, ganz cool, aber turnt mich jetzt nicht so an. Das ist ja das Coole an Instagram. So, dann musst du halt nicht folgen, wenn es dich nicht abholt. Weil vielleicht gibt's ja manche, die sagen dann, Alter, das interessiert mich total, ich bin da voll in der Materie drin. Ist ja auch voll okay so. Ich meine, das ist ja auch dann wahrscheinlich eine der wenigen positiven Sachen auf der Instagram-Welt. Dass du dann einfach sagen kannst, okay, juckt mich nicht, dann schaust du es dir halt nicht an. Oder okay, interessiert mich total, das ist voll meine Community jetzt.
Ja, es gibt da, glaube ich, so Typen, ich würde es wahrscheinlich ein bisschen kategorisieren und sagen, okay, es gibt so Dudes wie David Gray zum Beispiel, die halt klar Biomechanic-Freaks sind und sich sehr damit auskennen, aber das halt auch nutzen, um irgendwie Rehab damit zu machen. Aber ich sehe halt diese Anwendung im Programming gar nicht so sehr. Also ich frage mich halt, ob das wirklich so eine krasse Innovation ist, zu sagen, wir machen jetzt statt Lat-Pulldowns bilateral blablablub, machen wir jetzt Nick-Gloves-Pulldowns, weil die den Lat zu 0,03% mehr treffen und so. Also gerade, man muss natürlich sagen, okay, ich spreche jetzt für Powerlifting und nicht unbedingt für Bodybuilding oder irgendwas anderes, aber ich würde halt aus der Perspektive eines Powerlifter und Powerlifting-Coaches würde ich sagen, dass das wirklich unerheblich ist.
Ja, ich glaube auch, viele Sachen sind einfach eher Erklärungen, warum was funktioniert, wo man schon weiß, dass es funktioniert. Und dann hast du da nochmal so die Erklärung, worauf das beruht vielleicht. Also vor allen Dingen, man darf ja nicht verwechseln, ich glaube immer, Falk, vieles, was du Biomechanik, ist doch viel einfach Anatomie. Ne? Und ich sag mal so, anatomisches Wissen kann jetzt ja nicht schaden. Aber oft sind es halt Bestätigungen von den Sachen, die man sowieso schon intuitiv so macht oder weiß. Und ich muss jetzt auch nicht irgendwie das Drehmoment und die Hebel ausrechnen, um zu sehen, ah ja, okay, die Knie bewegen sich unter die Hantel, dann machen die sich halt leichter, ne? Also dann macht es die Arbeit auf den Quad halt leichter. Da muss ich jetzt nicht das Drehmoment das Exakte ausrechnen können. Und ja, also ich glaube, es macht schon Sinn, wenn man weiß, wo der Lat vielleicht ansetzt oder die wichtigen Muskeln. Ich denke mal, das haben aber schon viele eigentlich in petto.
Ich würde absolut zustimmen. Also ich würde auch sagen, dass Wissen über funktionale Anatomie halt extrem wichtig ist und eine Grundlage bildet dafür, ein guter Coach zu sein. Aber wenn du sagst, okay, wir nehmen jetzt Powerlifting-Coaches von etwas höherer Couleur und sagen, ey, die haben natürlich auch Wissen über Anatomie und funktionale Anatomie und die wissen, wie die Dinge funktionieren, und nehmen jetzt jemanden, der sich selbst als Biomechanik-Experte tituliert, ist dann der Vorteil, den der Biomechanik-Typ hat, wirklich überhaupt präsent oder wirklich groß im Gegensatz zu den Powerlifting-Coaches, die sich in funktionaler Anatomie verstehen und einfach gutes Programming machen? Also ich sehe halt den USP nicht so richtig. Beziehungsweise diese Anwendung. Also warum man sich jetzt so, für mich hat das so ein bisschen begonnen mit dieser Mario Müller-Geschichte damals. Ich weiß nicht, ob man das da jetzt wirklich so drauf reduzieren kann, aber zumindest ging das dann, bin ich da so zeitweise in diese Bubble abgerutscht und dachte mir so, okay, wir müssen jetzt in Faserrichtung trainieren. Irgendwie reden jetzt alle davon, dass wir irgendwie in Faserrichtung und irgendeinen Hebel und Drehmoment, blablabla, was wir ja gerade schon alles hatten, wie man sich zum Kabelturm hinstellen muss, um eine gedehnte Position oder eine mehr Last auf der Dehnung im seitlichen Schulterkopf zu kriegen, blablablub. Also solche Sachen, die, glaube ich, so in der realen Anwendung und ja doch in der realen Anwendung einfach nicht so relevant sind. Also für mich, ich habe jetzt halt noch nie jemanden gefunden in meinem eigenen Coaching im Gym, für den es interessant wäre, jetzt den seitlichen Schulterkopf noch mehr in der gedehnten Position zu trainieren. So, keine Ahnung.
Also, ich weiß nicht, ich verfolge jetzt zum Beispiel Brozep und der versucht ja auch, der ist ja jetzt schon ein sehr fortgeschrittener Bodybuilder. Und wenn der sagt zum Beispiel auch, er macht halt schon extrem viel für bestimmte Sachen und er nimmt halt alles, womit er das noch ein bisschen optimieren kann oder wie er vielleicht dieses letzte bisschen Plateau durchbrechen kann. Und ich glaube, da macht das Sinn und es ist auch einfach nur ein Tool. Also es ist ja einfach nur Wissen. Und ich glaube, was dich so stört oder was mich auf jeden Fall stört, kann's ja mal für mich sprechen, dass Leute immer glauben, ja, es gibt irgendwelche Informationen und Wissen, und wenn die Leute dieses geheime Wissen haben, dann sind die halt viel besser als alle. Ich glaube aber, eines der größten Probleme, vor allen Dingen im Internetzeitalter, ist A, dass dieser Mythos besteht und B, dass Leute ganz viele Wissensfetzen haben, aber die nicht einordnen können, wie wichtig die sind und wie viel Auswirkungen die haben und welche Sachen vielleicht viel wichtiger sind und denen eigentlich immer drüber stehen sollten. Also ein Beispiel ist, wenn du jetzt sagst, okay, du hast jetzt eine Übung, die ist vielleicht besser, um diesen Muskel zu treffen. Das wird halt immer dem nachstellen, wenn du eine Übung hast, die der Athlet Bock drauf hat und die deswegen besser pushen kann und mit mehr Intensität verfolgt. Also vor allen Dingen jetzt so bei Accessories, die man einfach pushen muss. Und ich meine, ganz oft ist dieser Satz gefallen, ja, jetzt abhängig oder abseits von psychologischen Faktoren würde ich bei der Trainingsplanung das und das machen, guck mir das und das an. Das steht aber natürlich trotzdem immer über dieser psychologischen Komponente. Ich würde nie einen optimalen Plan fahren, wo der Athlet keinen Bock drauf hat oder das den mental so durchballert, dass er dann nach dem Block keinen Bock mehr hat. Also auch wenn ich mir gerne zum Beispiel optimale Grundlagen schaffe in meinem Kopf, weiß ich ganz genau, das wird dann ein Reality-Check erfahren mit, was traue ich dem Athleten zu, worauf hat der Bock, womit hat er Zeit. Und ich sage mal meinen Athleten, ich will ja nicht nur, dass du ein guter Athlet wirst, sondern dass du ein glücklicher Athlet wirst, also dass du glücklich bist und besser wirst. Weil es bringt nichts, wenn ich denen einen den perfekten Trainingsplan schreibe, der nicht bereit ist dafür und es ihn total abfuckt. Und deswegen, das sehe ich so eher als Problem, wenn man den Blick fürs große Ganze einfach verliert und sich so in Details verrennt.
Da muss ich auch sagen, da bin ich auch voll und ganz dabei, weil ich habe auch sehr oft das Gefühl, dass Leute dann gerne was so ein bisschen verkomplizieren und überlegen, okay, wie kann ich jetzt noch gerade schauen, dass ich vielleicht mein letztes bisschen Lockout sehr spezifisch trainieren kann, mit meinem Trizeps zum Beispiel oder so. Und dann würde ich die wildesten Trizepsübungen machen. Das Gleiche gilt natürlich für jede andere Übung. Statt einfach zu sagen, okay, ich baller jetzt so hart es geht irgendwie Pushdowns, krieg da einen absoluten Schwellarm. Und dann regelt sich das automatisch. Also es ist gut, wenn du so schon auch detailverliebt arbeitest, aber ich glaube, es ist noch besser, wenn du dann auch unterscheiden kannst, was sinnvoll ist und was jetzt nicht sinnvoll ist. So, ist es jetzt wirklich sinnvoll, genau diese eine super spezifische Übung zu machen, die du noch nirgendwo gesehen hast, weil du dir denkst, okay, die macht jetzt genau das, was ich in Faserrichtung machen soll. Du musst halt dann jedes Mal 3 Bänke aufbauen und 5 Griffe nehmen und fuckst dabei aber 24 andere Mitglieder ab im Gym. Oder machst du halt einfach 3 Massivmann-Pushdowns, die du nämlich dann diese 3 Sätze durchgeschrubbt hast in der Zeit, wo du bei der anderen Übung noch nicht mal dein Gerät aufgebaut hast und bist dann eher fertig. Und also da finde ich, ist es, glaube ich, ganz gut, wenn du neben dem kritischen Denken, was dich besser macht, auch das kritische Denken haben kannst, ob eine Übung wirklich Sinn ergibt oder nicht, oder ob eine Bewegungsablauf oder was auch immer wirklich Sinn ergibt oder nicht.
Alles, was ihr gesagt habt, würde ich komplett unterstreichen. Ich würde noch was on top packen. Und zwar, und Real Talk, das Gespräch habe ich geführt und dachte mir, Leute, was ist los? Man muss sich ungefähr die Situation so vorstellen, dass da ist eine Person, die sagt, ey, ich habe heute irgendwie nicht so Bock auf Bankdrücken oder ich habe die ganze Woche nicht so Bock auf Bankdrücken und dann mache ich dafür halt, weiß nicht, Seitheben oder Frontheben oder so und sieht das dann so ein bisschen als Substitut dafür. Und das, also weil das dann natürlich irgendwie einen ganz gewissen Teil der Bewegung trainiert und das ist dann super special dafür. Und das sehe ich dann halt auch schon wieder. Das würde so ein bisschen mit in diese Schiene fallen, wie ordne ich Wissen ein und wie bewerte ich Wissen und also welches Gewicht gebe ich dem. Und ich finde, das wird dann halt von solchen Biomechanic-Dudes so unnötig gepusht, so als wäre das jetzt der heilige Gral und ich habe hier was rausgefunden. Und klar kann das Sinn machen für jemanden wie Brozap, der halt wirklich am oberen Ende seiner Prozente trainiert und sagt, ey, ich muss jetzt, also ich bin Bodybuilder und ich sehe hier irgendwie ein Defizit in meiner seitlichen Schulter und das wäre jetzt meine Lösung dafür, damit ich da ein bisschen mehr Druck drauf bekomme. Ja, aber dann sprechen wir auch von Fortschritt in so niedrigen Prozentbereichen, dass es einfach, also es ist verschwindend gering, was die Wichtigkeit angeht. Und wenn ich ein guter Powerlifter werden will, und wie gesagt, wir sprechen ja hier hauptsächlich im Powerlifting-Kontext, dann ist es ja für mich wichtig, in den Grundübungen stark zu werden und nicht irgendwie möglichst nochmal ein bisschen mehr Vaskularität in meiner seitlichen Schulter zu bekommen.
Das stimmt. Das gehe ich voll mit. Ich habe dann ein kleines Praxisbeispiel, was ich jetzt noch wirklich erlebt habe von meinen Athleten. Ich werde natürlich keine Namen nennen. Derjenige kann sich aber gerne ertappt fühlen. Sportsfreund. Da ging es nämlich nur drum, ums Thema, ja, ich kann heute keine RDLs machen, weil hab nicht so Bock drauf, können wir das nicht einfach durch Hamstring Curls ersetzen. Und so, ich sehe schon, also prinzipiell als Sibo und Jimin, so, wenn wir RDLs machen, ist natürlich auch ein großer Teil mit über die Hamstrings. Aber mir geht's nicht darum, die Hamstrings isoliert zu trainieren. Weil würde ich nämlich Hamstrings isoliert trainieren wollen, hätte ich die sehr wahrscheinlich Hamstrings isoliert aufgeschrieben. Wenn ich aber etwas aufschreibe, um deinen Hinge zu trainieren und dein Hinge-Muster zu verbessern, dann schreibe ich dir etwas auf wie RDLs. Und das ist dann so, ich verstehe natürlich voll und ganz, wo der Gedanke herkommt. Und wenn man vielleicht sich nicht mal, was heißt nicht damit befasst, ist vielleicht falsch, aber wenn man sich vielleicht nicht so tief damit befasst, dann denkt man so, ja gut, ist ja beides für die Hamstrings, dann ist voll okay, dann kann ich das einfach austauschen. Aber so ist es halt nicht. Und ich habe es jetzt zum Beispiel auch immer für mich so gelöst, dass ich den Leuten sage, wenn du nämlich bei meinem Sheet so kannst du was aufklappen, da steht dann immer dran, okay, das ist jetzt zum Beispiel Primary Squat, das ist der Secondary Bench, und dann steht bei den Assistenzen meistens dann zum Beispiel bei irgendwelchen Maschinenpress-Sachen, zum Beispiel Bench Assistance, bei so Flies steht dann einfach nur Pecs oder sowas, und dann steht gerade bei so Hamstring, Glute, Hinge-Sachen steht das immer einzeln getrennt drin. Also wenn ich jetzt ein RDL mache, dann steht da meistens Hinge drinne. Wenn ich jetzt ein Hamstring Curls mache, dann steht da natürlich Hamstring drinne. Und so finde ich, checkt jetzt mittlerweile auch jeder, und seitdem ist auch nie wieder passiert, welche Übung wirklich wofür ist und wie man was vielleicht wirklich im Falle eines Falles spezifisch austauschen kann.
Ja, ich glaube, das ist generell wichtig, dass die Trainees wissen, warum man was macht.
Ja.
Und dann auch committen vielleicht. Also ich versuche jetzt immer am Anfang vom Block den Block zu besprechen und dann den nächsten Block ein bisschen zusammen zu planen, beziehungsweise meinen Plan vorzustellen, den abzugleichen, auch Ziele zu formulieren. Und ich bin dann immer von Freunden, oder wenn jemand sagt, oh, kann ich das nicht austauschen, kann ich das nicht mit dem, sage ich immer, lass uns das doch einmal probieren, und dann, wenn wir merken, es wird nichts oder es ist zu viel oder es belastet dich, dann können wir es austauschen. Also gehört natürlich Grenzen. Wenn jemand Schmerzen hat oder sagt, ey, wenn ich die noch einmal machen muss, die Übung, dann kotze ich in den Saal, dann ist es natürlich eine Aussage. Das hätte man vielleicht vorher ein bisschen rausfinden können. Aber ja, dieses Jahr, ich habe irgendwie keinen Bock auf die Übung, deswegen tausche ich die aus. Ich weiß ja nicht, wie lange eure Blöcke gehen oder so ein bisschen Phasen oder wie. Dann denke ich mir so, ey, lass mal 4 Wochen machen, gucken, ob du das verträgst. Und wir wissen ja auch, warum wir die Übung machen. Und wenn wir dann das Gefühl haben, ja, komm, dann mach halt eine andere Übung dafür, dann können wir das ja danach immer noch austauschen. Aber dauernd immer was zu wechseln, finde ich halt Quatsch. Und ich bin auch sehr froh, dass mich meine Trainees immer halt fragen, so, also zumindest ankündigen, hey, ich glaube, das wird nichts oder da, oder dann würde ich die Accessories rausschmeißen oder frage mich immer, welche soll ich denn auslassen, wenn ich das nicht schaffe, oder dass man halt so ein bisschen eine Priorisierung hat nach Wichtigkeit. Und ja, nochmal zu Falk, was er gesagt hat, mit der, oder eine gute deutlich machen, finde ich. Es heißt ja Detailarbeit, ne? Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man das nicht vergisst. Wenn man Detailarbeit macht, ist ja gut und schön, aber dass man nicht vergisst, dass es halt Details sind und darüber nicht die Grundlagen. Ja, ich wollte mal euch fragen, wann ihr oder wie viel Freiheit ihr den Trainees gibt, oder ob ihr es lieber habt, dass der selbstständig was entscheidet und austauscht, mal spontan sagt, ey, ich keine Ahnung, muss jetzt mal ein Training ausfallen lassen, also schmeiße ich die beiden Main-Übungen zusammen und mache die dann an einem Tag, und oder skippe halt die Accessories. Seid ihr da cool mit? Habt ihr da schon so Anweisungen gegeben oder so Guidelines? Hey, wenn ihr was ausfallen lassen müsst, macht das so. Oder seid ihr immer so, ey, fragt mich bitte sofort und mach am liebsten keine Änderungen ohne meine Zustimmung?
Also, geile Frage. Ich will doch so schon Rückbezug nehmen, und das fällt jetzt auch alles damit rein. Also haben uns wieder gut aufeinander abgestimmt, ohne dass wir das geplant haben. Ja, ich habe überlegt, auch so ein Priorisierungssystem einzuführen. Das ist bei Traindo natürlich ein bisschen schwierig zu machen, es sei denn, ich benenne die Übung anders, aber ist auch nicht so wichtig. Aber ich würde halt sagen, dass ich habe überlegt, so Mainlifts natürlich irgendwie eine P1 zu geben oder eine Tier 1 oder eine Tier S oder wie man es auch labeln möchte, ist ja egal. Und zu sagen, okay, die Durchführung der Übung dieser Kategorie ist nicht verhandelbar. Ja, es sei denn, du hast Schmerzen und es geht nicht, okay. Aber wenn du jetzt ins Training gehst und du hast wenig Zeit, konzentrier dich drauf, diese Übung zu machen. Wenn du irgendwas skippen musst, dann mach was von den anderen. So, irgendwas, was so halt Detailarbeit ist wieder. Und um auf deine Frage zu antworten, würde ich sagen, es kommt immer auf die Person an. Also ich habe es generell ziemlich ungern, dass irgendwas einfach ausgelassen wird oder ausgetauscht. Finde ich tatsächlich der Planung gegenüber ein bisschen respektlos, zumindest wenn es unabgesprochen passiert. Also wenn die Person dann ins Training geht und sagt, ja, da steht jetzt, wie Kona schon gesagt hat, steht jetzt RDL drin, ich mache jetzt einfach Hamstring Curls oder so, finde ich das schon ein bisschen schwach. Man könnte dann halt auch sagen, ey, ich habe gerade wirklich richtig wenig Zeit. Ich schaffe es jetzt nicht, hier RDLs aufzubauen. Ich würde jetzt einfach fix 2 Sätze Hamstring Curls machen. Ist das in Ordnung? Anderes Thema. So. Aber ja, es gibt Leute, bei denen vertraue ich drauf, dass sie so viel Selbstwirksamkeit und auch Verständnis für Training und Trainingsplanung und meine Arbeit haben, dass die wirklich nur im allergrößten Notfall sagen, ich lasse was weg oder ich tausche was aus. Und dann gibt es so Leute, bei denen denke ich mir so, also da muss ich dann schon immer viel rumdiskutieren. Und das macht dann nicht so Spaß, wenn ich mich noch, also ich erkläre mich gerne und ich rede auch gerne darüber, was ich mache und wie und warum. Aber wenn es dann einfach per se erstmal abgelehnt wird und ich mich dafür rechtfertigen muss, dass ich es mache, finde ich es dann schon wieder schwierig.
Und was ist, wenn jetzt zum Beispiel jemand zeitlich bedingt, keine Ahnung, mutierten Unfall gehabt oder Uni ging doppelt so lang und dann muss man zum Beispiel ein Training fällt aus, ne? Oder man muss irgendwie zwei Trainingseinheiten zusammenwerfen. Bist du dann Freund von, hey, der Athlet muss selbstständig wissen, wie sowas geht und wegen so einer Kleinigkeit in Anführungszeichen muss er mich jetzt nicht fragen? Oder bist du so ein Freund, so, nee, dann soll er mich gerne sofort fragen und dann bastel ich ihn da sofort neu?
Am besten sofort fragen und Bescheid sagen, so. Manchmal kann ich natürlich nicht direkt antworten. Ich meine, ich habe auch noch Sachen zu tun, aber nach Möglichkeit versuche ich das dann baldmöglich anzupassen. Ansonsten soll der Tag jetzt so trainiert werden, wie es geht, und dann wird einer der nächsten Tage irgendwie so gecuttet und dann mit einem anderen zusammengelegt, sodass es dann halt schon passt irgendwie. Aber da bin ich lösungsoffen. Also ich bin dann nicht versteift und sage, okay, wir müssen es jetzt aber irgendwie so machen. Das ist scheißegal, dass deine Mutter jetzt im Krankenhaus liegt. Da musst du halt jetzt nochmal ins Gym fahren. So, das würde ich jetzt nicht machen, aber Kona will eigentlich die ganze Zeit was sagen. Ey, schieß los, Mann.
Also, wenn jetzt ne, sowas ist, wie jetzt Maxi gerade gesagt hat, so ein Notfall, dann bin ich da natürlich auch voll Fan davon zu sagen, hey, we just tried not being soft. Und das funktioniert immer. Sei halt nicht soft, zieh halt jetzt durch. Der Mama liegt da auch noch in einer halben Stunde. Nein. also ich muss sagen, bei sowas habe ich
bist du ein Doktor oder bist du ein Trainee?
Ja. bei sowas habe ich allen immer gesagt, wenn was wirklich super Wichtiges ist, dann sollen wir einfach eine Nachricht schreiben mit so 3 kleinen Sirenensymbolen davor, weil dann sehe ich das immer und weiß, okay, es ist wirklich was Wichtiges. Alles andere ist so, ne, so semi-wichtig, kann ich später auch noch machen. Ich bin aber auch null Fan davon, dass da irgendwo Übungen rumgetauscht werden, wie sie Lust haben. Weil das führt nämlich auch dazu, dass du in Woche 1, keine Ahnung, T-Bar Rows machst, in Woche 2 sitzt du dann auf einer anderen Chest-Supported Row, in Woche 3 dann wieder was anderes und du hast halt null Progressionsschema. Und ich würde halt schon gerne bei so Assistenzübungen auch ein bisschen irgendwo eine Progression sehen und nicht nur so, jo, hat einen geilen Pump gegeben. Also deswegen, wir sind so, ich will jetzt nicht sagen Übungen wichtig, aber mir ist es schon wichtig, dass es auch so trainiert wird, wie ich es mir ausgedacht habe, weil sehr wahrscheinlich habe ich mir dabei was ausgedacht, als ich mir das ausgedacht habe. Deswegen habe ich das eigentlich wirklich gerne so. Ich öfter mal, wenn jemand irgendwo ne, was skippen muss oder sagt, hey, da muss ich jetzt was skippen, weil das und das, bin ich natürlich da auch völlig fein für. Aber ich muss auch ehrlich sagen, so Es gibt für mich recht wenig Gründe, warum du jetzt irgendwas gibst. So, weil zieh halt einfach durch. Also es ist jetzt nicht so, dass du nach Squat und Bench sagst, boah ja, Rudern war heute ein bisschen anstrengend und am Latpullern war ein bisschen voll und ich habe noch dann Curls, aber da hatte ich zwei Sätze, weil dann habe ich schon das Essen in meinem Rucksack gerochen. So bin ich, das fuckt mich halt, muss ich ehrlich sagen, schon ziemlich ab und hatte ich auch mit einigen so in der Zeitspanne und die haben mir davon nie was gesagt, haben einfach immer das Sheet so ausgefüllt und ich so, ja, schick mir mal ein Video davon, hast du mal gefilmt? Ach so, nee, die habe ich eigentlich gar nicht gemacht, den Blog. Ich so, du schreibst jede Woche
Sheet,
irgendwas?
Ja, ja. Die haben das Sheet, also die haben die Übung trotzdem ausgefüllt und gesagt, ja, habe ich gemacht. So.
Ja, und ich so, ja, warum füllst du es denn dann aus? Warum schreibst du es dann rein? Naja, also manchmal habe ich es halt dann schon gemacht, aber dann waren es ein bisschen weniger Sätze und dann hatte ich halt einfach die eine Woche mal geskippt und ja, ich also ne, die Übung weiß ich jetzt nicht, die fühle ich auch nicht so. Das ist mir halt aber auch, sag ich mal, dann voll scheißegal. Also, wenn du eine Übung nicht fühlst, dann bin ich dann natürlich der letzte Mensch, der da nicht drüber reden kann, mag und will. Aber wenn mir niemand was sagt, dass er, keine Ahnung, Seitheben scheiße findet am Kabel und das lieber mit der Kurzhantel macht, mir ist es ja scheißegal. So, Hauptsache es wird gemacht. Aber ich hätte halt nur richtig Bock, dass irgendwo eine kleine Notiz da steht, dass ich nämlich weiß, was Sache ist. Und was für uns voll normal ist und vielleicht wahrscheinlich auch für die meisten, die hier zuhören, sich denken so, ja, klingt logisch. Ihr wisst nicht, wie Coaching ist. Das ist manchmal so ein bisschen, wie wenn du bist Schäfer, aber musst auf eine Herde Enten aufpassen. So fühlt sich das manchmal an. So, und Alter, das, okay. das ist manchmal super wild. So. Und die Leute hören das jetzt, wenn sie so denken, ja, nee, also ich sag das ja immer, ja, nee, es passt schon so voll. Aber du hast halt dann da deine 13 Schafe und 7 Enten. So. Und du musst aber halt auf alle aufpassen. Und die 7 Enten sind halt sehr viel anstrengender als die Schafe, weil die chillen halt einfach und da läuft es. So. Das ist jetzt meine absolute Metapher. Und jeder kann sich gerade
die goldene Metapher,
die Schafherde, die Entchen und Schäfer Kona vorstellen.
Also, ich glaube, wichtig ist auch einfach, da ist so, dass das Verhältnis Coach zu Athlet wichtig und das muss halt beidseitig respektiert und aufgebaut werden. Also einerseits, dass der Athlet Respekt vom Coach hat, aber auch weiß, warum man Coaching macht. Und ich weiß nicht, so viele dieser ganze, oh, hoffentlich erfährt man Coach nicht davon oder pst, das sagt aber nicht, sagt das nicht deinem Coach. Ah. Ich mir denke, hä, ich bin doch nicht deine Mutti oder sowas. Letztendlich bezahlst du mir Geld und du musst damit leben. Wichtig ist halt, dass die Leute wissen, was sie damit machen. Ne? Also im schlimmsten Fall, gut, wenn du jetzt mal Bizeps Curls machst und dann machst du jetzt einmal eine Bizep-Maschine, vielleicht in einem anderen Gym. Ja, okay, mein Gott, das kann man noch verkraften. Und dann sagt man einmal Bescheid. Ich finde es halt super, also danke hier, geht jetzt mal raus, Shoutout an meine Athleten, dass ich ganz oft eine Nachricht kriege, hey, bin in Wien, bin in das Gym, hab Bock, da mal alle Maschinen auszuprobieren. Dann sage ich auch so, ja, komm hier, ja, Accessories, tup dich aus. Natürlich so, du sollst ja Spaß haben an dem Training und dann lieber, weiß ich nicht, viel mehr Spaß am Training haben und dafür dann mal eine andere Maschine. Oft können halt Leute nicht einordnen, wie oft das passiert. Dann so heimlich skippen oder heimlich was anderes machen, das finde ich halt auch völligen Blödsinn, wo ich mir denke, dann werde ich ja nie erfahren, dass du die Übung nicht dir anscheinend voll abfuckt oder dann werde ich auch nie erfahren, warum der Latt nicht größer wird oder eine Schulter jetzt als Schwachstelle vielleicht in der Bank, warum die nicht hinterherkommt. Und wenn wir dann aber sogar über die Main-Übungen übergehen, also dann irgendwie, ja, ich hab jetzt nicht geschafft und irgendwie viel Stress, deswegen habe ich hier mal Bank weggelassen oder habe die einer jetzt mal geskippt. Wenn du das zweimal machst in einem Block, dann ist das prozentual gesehen, weiß ich nicht, bei 8 Sessions 2 geskippt, hast du halt 25% des Volumens nichts gemacht und wir sitzen halt nach dem Block da, der lief nicht gut und dann bin ich jetzt, okay, lief der jetzt nicht gut, weil er schlecht war oder lief er nicht gut, weil er 25% weniger gemacht hat. So. Viele sehen das halt nicht so. Ja, die machen eine Session skippen, dann ist man auch bei der nächsten fitter. Aber dass man dann einfach mal die Hälfte des Wochenvolumens nicht macht und dann aber die nächste Woche auch wieder gleich wieder 100% und noch eine Steigerung, das sehen halt auch gar nicht so viele dann in dem großen Zusammenhang. Deswegen finde ich das immer sehr gut, wenn man es einfach abspricht. Und ich glaube, wenn man irgendwie Angst hat, dem Coach was zu sagen oder meint, ach komm, ich verschweige ihm das jetzt mal oder ich höre nicht auf den, dann sollte man das bequatschen. Also einerseits, dass der Athlet nicht das Bedürfnis hat, irgendwas jetzt krass von selbst umzustellen oder einen Maxout zu machen oder irgendwas. Und wenn es zu viel ist, dann muss man das halt sagen und sagen, hey, jeden Montag gehe ich da hin und es ist mir zu viel. Und dann kann der Coach halt, dann muss der Coach auch sagen, so, ja klar, dann müssen wir das vielleicht ein bisschen reduzieren an dem Tag.
Ich finde, das greift nochmal ganz gut unsere Folge vor 2 Wochen auf, dieses Thema zu Kommunikation und Feedback und allem. Ich glaube, da haben wir ja auch schon alles gesagt. Also wer die Folge natürlich verpasst hat, hört da nochmal rein, weil da haben wir auch sehr, sehr viel, sehr, sehr ausführlich über das Thema Feedback gesprochen, wie man Feedback gibt, wie man Feedback als Athlet und als Coach gibt und vielleicht auch aufnehmen kann von beiden Seiten. Aber das ist eben auch so eine Sache, wenn du, sag ich mal, da Angst hast, mit deinem Coach zu reden, dann stimmt auf jeden Fall was Grundlegendes an der Kommunikation nicht. Und ich finde, das musst du natürlich dann, ja, ASAP fixen, weil das ist natürlich was mega Wichtiges. Und ich bin auch jemand, ich nehme dann sowas gerne auch mal so ein bisschen mit, also aus dem Training raus und mit in meinen Kopf und denk dann mal drüber nach und denk dann so, boah, kann ich das jetzt noch sagen? Aber dann ist ja wieder abgefuckt, wenn ich irgendwie das und das erzähle, sowas. Ich finde, solche Muster sind natürlich sehr schwer, weil im Endeffekt basiert ja diese Zusammenarbeit nicht darauf, dass sich dein Coach denkt, boah, das und das wäre bestimmt cool, wenn wir das und das jetzt machen können. Aber wenn du das nicht machen kannst und es wird nicht kommuniziert, dann steht ihr da natürlich vor einem riesigen Problem und dann erreicht keiner von euch beiden diese Ziele. Deswegen, ich glaube, alle Wege führen nach Kommunikation ist wichtig im Coaching.
Ja, wahrscheinlich sowieso. Aber was du vorhin auch schon gesagt hast, vor 2 Wochen haben wir schon mal darüber gesprochen, wie Kommunikation gestaltet werden sollte, wie Feedback und so gestaltet werden sollte, aber heute ist ja nochmal ein extra Tiefgang zu dem Thema aus einer anderen Perspektive und ich finde, wie Kona schon gesagt hat, hört euch nicht nur die Folge von vor 2 Wochen an, hört euch einfach jede Folge an. Also wir sprechen ja ständig drüber. So
seid ihr selbst schuld.
Also ihr kriegt hier, das ist jetzt die 31. Folge, die komplett vollgepackt ist mit super wertvollen Informationen, die völlig kostenlos zugänglich ist. Ja, also ihr könnt einfach hier reinhören, ihr könnt euch das anmachen, wenn ihr euch abends ins Bett legt oder morgens beim Zähneputzen und beim auf dem Klo sitzen und scheißen. Ihr müsst nichts machen, außer die Folge an und euch das anhören. Und ihr kriegt von 3 Top-Level-Coaches, kriegt ihr hier den härtesten Input. Also besser kann es halt eigentlich nicht laufen. Ja, möchte ich nur mal kurz festhalten an der Stelle. Maxi, was wolltest du sagen?
Hat auch gerade nichts mit Eigenwerbung zu tun, sondern das sind einfach straight away Facts.
Ja, no cap.
Top Effort Coaches auf jeden Fall. ich glaube, was Kuno noch gesagt hatte mit dem Sacken lassen, ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Also viele machen manchmal aus seinem WhatsApp-Chat so ein Stream of Consciousness und schreiben einfach ihre Gedanken sofort rein. Aber zu lange sacken lassen ist vielleicht auch nicht gut. Ne? Also so mal einen Tag drüber schlafen oder mal ein paar Stunden vergehen lassen ist wohl nicht schlecht. Mhm. Aber das Gegenteil, so dass dann die ganze Zeit in sich reinfressen und dass dann jeden Tag diese Frustration aufs Neue innerlich durchspielen. Und dann hat man irgendwie nach einer Woche 7-mal diese Frustration, als wäre es 7-mal passiert und der Coach hat es gar nicht mitbekommen. Da würde ich auch sagen, auf jeden Fall rechtzeitig einfach ansprechen.
Dazu unser guter Kona und Icke als alte Football-Heads, ich muss immer wieder drauf referieren, aber im Football gibt's diese 24-Hour-Rule, das heißt, wenn du ein Spiel hattest, 24 Stunden erstmal nichts dazu machen, nix, und dann geht's wieder back to work, ein bisschen drüber reden, analysieren und so weiter und so fort. Also es gibt Leute, die kommen gut damit klar, einfach Training machen, danach Videos schicken, Feedback schreiben und fertig, und für die ist das abgehakt. Wenn euch das aber schwer fällt und ihr merkt, okay, ich emotionalisiere hier richtig hart und mir geht's irgendwie, ich bin total aufgewühlt, wenn ich mich damit auseinandersetze, dann, also ihr könnt natürlich eurem Coach schreiben, wenn euch irgendwas beschäftigt, dafür ist er ja auch da, aber der ist halt nicht dafür da, um eure Gedanken zu ordnen. Das ist halt wichtig, und wenn ihr ein Problem damit habt oder merkt, okay, ich habe hier so ein bisschen Defizite, meine Gedanken zu ordnen, dann nehmt euch die Zeit und sagt, okay, ich mache jetzt mein Training oder sprecht es ab und du kriegst meine Videos und mein Feedback zu dem Training immer 24 Stunden versetzt. Funktioniert genauso, nutzt es gerne als Tool. Zumindest versuche ich das dann so einzusetzen, wenn Leute so sehr hart emotional damit sind.
Ja, das muss man natürlich auf jeden Fall, sag ich mal, in dem Prozess klären, weil ich hab manchmal, also ich hab natürlich lieber, muss ich ehrlich sagen, mehr Informationsfluss, weil ich finde, manchmal hast du auch so, so dumm es manchmal ist, wenn du so richtig in deinem, boah, mir fallen jetzt 1000 Sachen ein, aber das sind bestimmt auch gute Sachen dabei. Und lieber arbeite ich dann ein bisschen damit, dass ich mir sag, okay, das, was er mir gerade sagt, ist ja anscheinend für ihn wichtig, sonst hätte er es nicht gesagt. Ich versuche das gerne so ein bisschen zu sortieren und mache mir da auch öfter mal so ein paar Notizen darüber, weil wenn sich sowas irgendwie ein bisschen wiederholt und ich merke so, ah, okay, der hat jetzt sowas schon öfter mal angesprochen, vielleicht muss man das so und so angehen, dann hilft es, glaube ich, mehr, als wenn du sagst, ja, hey, du hast mir gerade eine 2 Minuten Sprachnachricht geschickt, das fuckt mich jetzt ja total ab, Mann. Und da hast du dann das und das und das und das gesagt. Also, ich weiß nicht, ob ich jetzt, was ich dazu sagen soll. Danke für deine Gedanken. So, das finde ich ist irgendwie völlig falsch, der Umgang. Klar gibt's irgendwo einen zu viel Informationsfluss, aber irgendwo denke ich mir dann halt trotzdem, er würde es nicht sagen, wenn es ihm nicht auch irgendwo wichtig wäre. Und dann habe ich lieber was, mit dem ich arbeiten kann, statt dass ich da 2 Monate unter einem, sag ich mal, Tarnkappenanzug bin, weil niemand sagt mir irgendwas und dann, ja, ich wollte eigentlich schon vor 2 Monaten sagen, dass ich das und das und das hab und ich denke mir dann so, okay, das ist mega cool gerade, aber wie wär's, wenn du mir das eher hättest sagen können, eher hättest gesagt, tut, machen sollen.
Und das war richtig,
ja. Ja, also da würde ich auch nochmal ansetzen, weil ich hatte das jetzt öfter mit Trainees, die dann so ihre Eindrücke vom Training geschrieben, also im Training, so keine Ahnung, 10, 12 Nachrichten geschrieben. Dann habe ich das manchmal halt direkt mitgekriegt und habe die mitgelesen, habe aber noch nichts dazu gesagt. Und dann werden die gelöscht und dann kommt irgendwie was anderes oder so. Also dann, ja, weiß ich nicht. So, ja, das tut weh, das ist scheiße, hat sich total schwer angefühlt. So, ja. Dann wird das alles gelöscht und dann eine Stunde nach dem Training, ja, lief eigentlich ganz gut. Und dann denke ich mir so, also dieser Weg soll gern passieren, auch diese Prozesse, richtig cool, wenn das stattfindet und man dann auch zu der Conclusio kommt, zu sagen, ey, doch, also mit ein bisschen Abstand lief's doch gut, aber dann lass die Sachen doch stehen. Also mal angenommen, ich hätte es jetzt nicht gelesen und das ist oft genug passiert, weil ich hänge jetzt auch nicht den ganzen Tag am Handy. Dann steht da erstmal für mich nichts, so 12-mal Nachricht, diese Nachricht wurde gelöscht und ja, lief gut. So, dann lass den Gedankenprozess doch einfach stehen und gib die Möglichkeit, irgendwie einen Zusammenhang herzustellen. So, und dann kann man da vielleicht auch dran arbeiten und kann vielleicht sogar irgendwie ein Muster erkennen und sagen, okay, die Person ist im Training irgendwie ein bisschen abgefuckt und irgendwie sind so die ersten Eindrücke ein bisschen, lief irgendwie nicht so gut und dann eine Stunde später lief es besser. So, dann kann man da einfach Strategien auch erstellen und kann sagen, okay, wie gehen wir damit um? Im Training. Was heißt das für uns? Müssen wir da ein bisschen weniger emotionalisieren? So, also hilft dir das da einfach ein bisschen direkten Abstand von zu nehmen? Ja, so, dann kann man daran arbeiten.
Ich muss sagen.
Ich bin gerade gleich gezuckt mit dem Gesicht.
Ja, aber, also erstmal muss ich da einen Shoutout geben an Falk, weil ich finde, das ist was finde ich auch irgendwo einen guten Coach ausmacht. Das ist nicht einfach nur 5 Videos von einem Training bekommen, dann 2-mal die Woche kurz noch was dazu sagen und Plan updaten, sondern du hast halt trotzdem vor dir ein Individuum, dem Powerlifting wichtig ist und der sich vielleicht damit manchen Sachen schwerer tut, als du es dir selber vorstellen kannst, weil du selber, du bist der harte Hund und denkst dir so, ich hatte eine schlechte Session, ist mir scheißegal. So, aber vielleicht kann halt jemand anderes nicht da so damit umgehen. Deswegen finde ich es cool. Deswegen Shoutout an Falk.
Kurs.
Dass du auch da so ein bisschen mit den Leuten arbeitest, weil das finde ich ist eben super wichtig. Du musst auch an sowas arbeiten, weil das spielt nämlich auch einfach so einen großen Teil. Das spielt auch einen Teil des großen Ganzen. So. Und was ich eigentlich noch vorhin sagen wollte, wieso ich zusammengezuckt bin, ich habe da jetzt mit allen so ein bisschen die Regel aufgestellt, dass nämlich genau sowas nicht passiert. Macht bitte. Also schickt mir während der Session keine Videos, keine Nachrichten, außer es ist was Dringendes. Und sondern wartet bis nach dem Training, schickt mir das Mikrofon verprügelt, schickt mir dann die Videos, ne, bla bla bla, und schickt mir vielleicht zu jedem Video noch irgendwas, was dir dann wichtig ist, Gedanken oder war gut, war nicht so gut, was auch immer, und vielleicht noch einen kleinen Session-Recap, so einfach, hey, die Session war heute super, ich habe heute das und das gemacht, das und das waren vielleicht meine kleinen Wins, und das sind auch so Sachen, die ich mit manchen, die sich da schwer tun, jetzt eingeführt habe. Es ist so eine Art, was waren heute Sachen, die gut waren, die du besser gemacht hast als sonst? Also was waren so kleine Wins und was waren vielleicht so Sachen, an denen du noch arbeiten kannst? Da geht's nicht drum, zu sagen, du musst jetzt mir komplett deine eigene Psychoanalyse geben, was hier gut und schlecht war, sondern einfach nur zu sehen, hey, okay, es waren sehr gute Sachen dabei. Und meistens ist es nämlich dann immer so, da stehen dann so 5, 6 gute Sachen und vielleicht 1, 2, vielleicht 3 schlechte Sachen. Oder nicht mal schlechte Sachen, aber einfach Sachen, an denen man noch arbeiten kann. Und da geht jeder irgendwo mit einem guten Gefühl raus, weil du siehst, okay, es war sehr viel Positives, selbst wenn die Session scheiße war. Also selbst wenn du gefailt hast oder sonst was, ich habe gefailt, aber habe trotzdem Backoff durchgezogen und dann das und das gemacht. Aber bei Assistenzen mich auch noch gesteigert. So, dann, da werden trotzdem dann ein paar Gewinne eingefahren, selbst wenn man mal ein L kassiert.
Ein L. Loss in Football-Terminologie. Ah,
richtig, richtig.
Die Leute. L und W. Aber du hast gesagt, die Leute sollen ja schreiben, wenn was Wichtiges ist. Was wäre denn was Wichtiges? Also wenn es dringend ist.
3 Sirenen hat mir gerade Adduktor abgerissen.
Ja gut. Also.
Kannst du auch nichts machen, Corona. Nee. Was willst du da machen?
Der ist in einer halben Stunde auch abgerissen.
Mann, ey, sei nicht so soft. Du hast ja noch einen zweiten.
Man up, Bro.
Nee, also ich habe so Sachen, die wichtig sind. Tatsächlich, ne, wenn jetzt jemand irgendwas failt oder sowas, was er jetzt eigentlich nicht failen sollte. Mhm. Oder wenn zum Beispiel einfach ein... Es steht von mir aus irgendwie ein schwerer Ramp-up oder so an, vielleicht so ein 2 Ascending-Sets und der zweite ist dann wirklich sehr schwer, dass man dann sagt, okay, hey, wir wissen beide, du hast heute eine schwere Session und du wirst dich nach deinem letzten so Warm-up oder nach dem ersten Ascending-Set fragen, auf was gehe ich jetzt, so dass ich dann da auch noch mal ein bisschen mit draufschauen kann, weil dann weiß ich immer, okay, die Person ist jetzt im Training, das heißt, da passiert dann safe irgendwas, was so ein bisschen mein Handeln vielleicht bedarf, vielleicht auch nicht. Da bin ich dann auch manchmal voll froh, wenn die Leute sich so richtig unter Kontrolle haben und merken, ja, ich habe einfach das und das gemacht, hab's durchgezogen, war super. Oder natürlich, klar, wenn irgendwo ein bisschen Pain ist, aber auch, was ich jetzt eigentlich immer mache, wenn kein Pain ist. Also wenn man merkt, ey, heute ist ein super Tag, ich habe tatsächlich heute keinen Schmerz, weil das ist mir auch wichtig zu wissen, wenn, weiß ich nicht, die letzten Wochen, Monate Schmerz irgendwo war, dass dann einfach mal vielleicht kein Schmerz in der Session ist. Das finde ich auch super cool zu wissen, weil da geht's nicht mal drum irgendwie, um jetzt zu sagen, boah, super, mach jetzt mehr oder sonst was, sondern einfach nur, geil. Das ist so eine richtige, so eine Kona-Befriedigung, um zu sehen, geil, Mann, das freut mich gerade richtig für dich und für mich.
Ich glaube, wir haben jetzt oft festgestellt, es geht eigentlich um diese Filterfunktion, was ist wichtig, was ist nicht wichtig und was ist akut und was ist nicht akut. Ich glaube, das sind so die Fragen, die sich der Athlet stellen sollte. Und am Anfang weiß man das wahrscheinlich nicht und das wird dann immer besser mit der Kommunikation. Conan, du hattest ja letzte Folge oder vorletzte Mal den Tipp gegeben, fragt einfach mal euren Coach, ey, kriegst du eigentlich genug Feedback, von mir oder zu viel oder ne, wie können wir das verbessern?
Ja.
Und eine andere Sache ist, also ja, ich regle das alles ähnlich, ne, vor allem wenn was Dringendes ist, zum Beispiel, irgendwie fühlt sich alles heute super schwer an. Soll ich das letzte Backoff skippen oder runtergehen oder was weiß ich, da kann man dann mal schnell durchschreiben. Was ich vorhin noch gesehen habe, weil Falk meinte, ja, lass es doch alles stehen und wenn du dann so einen Gedanken hast, dann verwerf den nicht. Ich glaube, eine gute Idee wäre einfach, das habe ich früher immer bei Traindo so gemacht, zum Beispiel beim Weekly Check-In, du musst ja nicht abschicken. Also macht euch das schon mal Notizen während der Session, wenn ihr dann unbedingt Gedanken habt, die ihr nicht vergessen wollt, weil ich kenne das auch, dass man manchmal einen Gedanken hat und dann vergisst man den wieder, aber schickt es halt auch nicht ab. Und nach der Session habt ihr schon euch alles aufgeschrieben zu jeder Übung, könnt noch mal einmal drüber lesen, ob das dann nach einer Stunde noch Relevanz hat oder nicht. Und ja, immer wenn irgendwo Schmerzen waren oder sich was blöd angefühlt hat, dann ist das vielleicht erwähnungswert, kann man dann vielleicht ein bisschen kürzen. Also ich glaube, darum geht's. Es ist nicht schlimm zu sagen, mein Sprunggelenk hat irgendwie gezwickt, aber war nicht so schlimm. Diese Information ist jetzt vielleicht erstmal banal, könnte wichtig sein, könnte nicht wichtig sein. Ich glaube, es ist nicht schlimm, sowas zu schicken. Schlimm ist nur, wenn man irgendwie so eine Scheiße hat, sich brutal Kacke im Sprunggelenk, das ist alles Kacke, ich habe schon wieder keinen Bock. Dann sind einfach so 30 Sätze rundrum und die Aussage ist, ja, tat weh, aber über die Sätze wurde es besser. Und ja, wenn man sich dann einfach fragt, was ist die Aussage dahinter, das hilft halt auch einfach viel, wenn man die Emotionen rausnimmt. Und wenn die Emotionen wichtig sind, weil sie halt hochkochen, dann das vielleicht am Ende so formulieren, hey, ich bin dann immer echt emotional aufgeladen bei der Session und mache mir gerade mega den Druck. Aber das hilft halt auch, wenn man sich selber nochmal Gedanken macht, wenn was passiert hier und das nochmal formuliert. Aber ich glaube, so während der Session was schicken, würde ich auch krass davon abraten.
Ja, also wenn jetzt konkrete Fragen sind oder so, das würde ich zum Beispiel da einordnen, zu sagen, okay, irgendwie, ich verstehe das hier gerade nicht, was soll ich jetzt machen? I don't know. Wenn das tatsächlich passieren sollte und irgendwas unklar ist, dann sofort immer raus damit. Aber solche emotionalen Ausbrüche, will ich es jetzt einfach mal kurz nennen, kann man ja auch einfach ein bisschen gesondert behandeln. Also wenn man merkt, okay, irgendwie, ich bin gerade richtig abgefuckt und möchte das jetzt mal ansprechen, packt sie in eine Sprachnachricht, labelt die vielleicht, schickt die ab, schreibt dazu, ey, hier kurzer emotionaler Ausbruch. Und dann macht das so ein bisschen optional, ob der Coach sich das anhört oder nicht. Weil wenn jetzt nur emotionaler Ausbruch ist und da sind jetzt keine wirklich sinnhaften Informationen oder irgendwie keine Informationen drin, bei denen ein Zusammenhang hergestellt werden kann, sondern einfach nur, ey, ich bin davon übelst abgefuckt und ich raste hier aus und bla bla bla. Sich dann einfach nochmal die Zeit zu nehmen und danach zu schreiben, hier, das und das war, kann einem selbst so ein bisschen helfen, die ganze Sache zu entemotionalisieren und so ein bisschen objektiveren und distanzierteren Blick auf die Sache zu bekommen, und hilft dann natürlich auch in der Kommunikation mit dem Coach weiter, weil er dann eben diesen differenzierten, objektiveren Blick bekommt. So.
Ja. Ich glaube, jetzt haben wir ja eine schöne Feedback-Part 2 Runde gemacht. Ja.
Feedback-Part 2. Aber ganz ehrlich, ich finde es auch gut so. Es ist voll okay, wenn wir das machen, weil es ist mega wichtig und da baut einfach ein gutes, produktives Coaching drauf auf und da mache ich auch gerne noch 5 Parts mehr, weil
ich glaube, da werden auch noch welche kommen. So.
Genau, wenn es die Leute nämlich einfach besser macht, dann machen wir da gerne noch Parts, weil es ist halt einfach wichtig so. Nicht bei manche Coaches so, die müssen halt oder meinen halt, sie müssen nicht so viel kommunizieren oder müssen dann halt nicht Kommunikation da an so einer wichtigen Stelle haben, aber genau darauf baut es halt auf und deswegen ist es super wichtig und wir werden auch noch weitere Teile safe machen, wahrscheinlich wieder aus Versehen und irgendwo wird es dann wieder zum Thema Feedback und Kommunikation führen und wir dann so, nein, jetzt haben wir Part 7 gemacht, naja.
Aber ich glaube schon, dass das uns auszeichnet und dass ich das auch als Kritik an anderen Coaches mitbekomme, nicht an jeden, aber an Einzelnen, dass die halt die abhaken, so, ne? Trainees sind so, die sammle ich mir und dann, okay, heute muss ich jetzt Arbeit absitzen, zack, 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 ja, passt, ciao. Also klar, tappt sich da jeder mal, wenn du am Tag irgendwie 10 Leuten Feedback geben musst und das wird dann irgendwann spät, aber ich weiß nicht, also ich habe da immer zumindest so ein schlechtes Gewissen, dass ich mich manchmal selber dabei ertappe und sage, nee, okay, guck jetzt nochmal genau hin, mach vielleicht nochmal ein Video, schreib nochmal einen Satz mehr und zwing dich da, dass du jeden gut behandelst oder gleich behandelst und die Aufmerksamkeit steckt. Dieses Invested-Sein, was Kona gerne mal erwähnt.
Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ich glaube, es ist allen unserer Trainees und vor allem auch uns selbst an vielen Stellen klar, dass wir viel Zeit da reinstecken und sehr invested sind, um es in Kona-Terminologie weiter beizubehalten. Und in da Gas Babybirds geben. ja, richtig. Die werden von uns Muttertieren gefüttert. Ja, und
Okay.
Ja, ich finde es halt auch einfach wichtig, dann auch irgendwann mal einen Punkt zu setzen. Also ich meine, du kannst ja nicht wirklich bis nachts, also Maxi macht das oft und mir passiert es auch manchmal und Kona passiert das mindestens genauso oft, dass wir dann da sitzen bis nachts und uns den Kopf zerbrechen, ey, was ist denn jetzt eigentlich los und wie kriegen wir das hier in den Griff und bliblablub. So, und dass halt viel die Schuld bei uns gesucht wird und man muss es halt irgendwann abhaken, weil sonst zum einen man selbst so ein bisschen entweder Antrieb und oder also Spaß an der Sache verliert, und das färbt dann halt auch auf die Trainees ab, ne? Also wenn du dann also zu hart reingehst und zu viel Gas gibst und dann wirklich 20 Millionen Feedbacks und zig Millionen Ansätze und das ist alles nicht so richtig gepinpointet und so. Ja, man muss da irgendwo eine Grenze finden.
Und genauso wie wir dann schaffen, den Punkt zu machen, schafft Maxi, schaffen wir jetzt einen Punkt zu dem Thema und schafft Maxi uns noch für die verbleibende Zeit ein neues Thema ran, was er sich,
danke,
das heißt überlegt hat, klingt falsch, aber was wir uns überlegt haben, was was vielleicht auch noch interessant ist. Maxi, stell mir bitte vor, was du dir da so ausgemalt hast heute.
Ich habe eine Frage, die würde mich wirklich mal interessieren, also nicht wie die anderen Themen, die ich euch frage. Nee, da habe ich wirklich so ein bisschen, wo ich selber überlege, wie viel ich davon mache. Und zwar würde mich mal interessieren, wie gestaltet ihr das Training für so, ich sag jetzt mal, gut aussehen Muskeln, die jetzt im Powerlifting nur eine sehr sekundäre beziehungsweise gar keine Rolle haben. Also sowas wie, ich sag mal so, jeder Muskel, wenn er dann irgendwann sehr zurückbleibt, wird vielleicht irgendeine negativen Effekt haben im Sinne von Prehab oder ja Verletzungsrisiko senken. Aber so Sachen wie seitliche Schulter, Bizeps, vielleicht sogar Rückentraining. Wir haben ja schon gemerkt, so ein bisschen Masse schadet nie. Also generelle Masse. Aber wie behandelt ihr das? Es wird ja sehr viel auch durch die anderen Übungen mittrainiert. Bei jeder Rückenübung trainiert man ja den Bizeps mit. Und wie viele, also sagt einfach mal so eine Anzahl von Sätze, wenn jetzt der Athlet nicht speziell sagt, hey, das ist mir wichtig, ich will gut aussehen, ich will dicke Brecherarme haben, sondern er sagt einfach, ich will gut im Powerlifting werden. Wie viel setzt ihr da so an für zum Beispiel seitliche Schulter, Bizeps-Training und auch fürs Rückentraining, würde mich interessieren.
Sag, wie es ist. Der Sommer kommt, du willst geil aussehen. Sag, wie es ist. So, die Frage ist
also... ich sag dir mal wirklich die Antwort darauf, auf mein Dilemma.
Ja.
Ich will die Sessions nicht ewig lang machen für die Klienten oder für meine Trainees, ne? Und manche müssen halt viele Banksätze machen.
Genau.
Mein Klient. Nee, aber und dann struggle ich echt oft, okay, wo bringe ich jetzt noch diese blöden 3 Sätze Bizeps und Schulter wenigstens rein? Ich habe zum Beispiel PRS gesehen, in dem Template, wo er es gemacht hat, er macht überhaupt kein direktes Bizeps-Training und sagt, ich mache lieber 12 Sätze Rücken für jeden Athleten, also irgendwie 3x4 Sätze irgendwie über die Woche verteilt. Und dann braucht er auch kein Bizeps-Training mehr. Es sei denn, er will jetzt explizit. Ja, und ich glaube, Schultersachen hat er auch nichts gemacht. Und da würde mich mal interessieren, wie ihr das macht, weil ich struggle da auch eher und sage dann so, ja, komm, hier hast du noch was für deine seitliche Schultern für den Bizeps, wenn jetzt nicht explizit das gewünscht ist. Wie verfahrt ihr damit?
Also, ich finde, da kommt es ein bisschen drauf an, wie lang die Sessions schon werden davor. Also erstmal natürlich, wie oft der oder die Athletin trainieren geht. Da kommt es da ein bisschen drauf an, natürlich dann, wie viele Übungen schon davor gemacht sind. Also wenn du jetzt 9 Übungen machst, musst du jetzt nicht noch 2 Bizeps-Übungen hinten ranhängen. Aber sonst finde ich, ist es schon wichtig, einfach weil es auch für die meisten so ein Spaßfaktor ist. Und die halt einfach da so drauf Bock haben. Und ich muss sagen, im Seitheben habe ich es meistens tatsächlich wirklich so eigentlich 2x die Woche immer. Aber das mache ich auch sehr abhängig davon, eben wie lang die Session ist. Weil wenn die jetzt nicht so lang ist, dann finde ich, kann man sich da so ein bisschen was, ich will es nicht sagen, ausgeklügelteres nehmen als 3x8 bis 12. Wer dazu noch einen Post lesen will, ich habe dazu etwas gepostet vor einiger Zeit. Natürlich auf Instagram @kona_dh.
Nein,
Fire Mechanic Specialist diskutiert.
Da kann man ja mal reinschauen, was da noch so für Möglichkeiten gibt. Aber wenn es wirklich so ist, dass die Sessions knapp sind und so, dann mache ich tatsächlich viel mit Timed Rest. Also dass ich so so.
Sag nochmal, nicht verstanden?
Mit Timed Rest, also getimter Pausenzeit, Satzpausenzeit zum Beispiel.
Okay.
Ich habe das jetzt beim Seitheben mache ich das öfter mal so, zum Beispiel so ein 5x10 mit 20 Sekunden Satzpause. Das gibt einfach nur wirklich einen sehr, sehr miesen Pump. Und ein 5x10, ne, mit 20 Sekunden Satzpause ist jetzt wirklich schnell runtergeschrubbt. Und generell aber so was Trizeps, Bizeps, Schultern angeht. Gerade Trizeps ist schon, das programme ich immer, egal wie, und das programme ich auch, ich sag mal, immer ein bisschen abhängig von Primary, Secondary, Banktag, je nachdem. programme ich immer ein bisschen, ich will es nicht sagen ausgeklügelter, aber schon mit ein bisschen mehr Verständnis dahinter als jetzt bei Bizeps. Bei Bizeps habe ich sehr, sehr oft, mache ich dann so Sachen wie, mach mal 2 Sätze, so 10 bis 15 Reps und dann noch einen M-Rap mit 30 Sekunden Pause dazwischen mit dem letzten aufgeladenen Gewicht zu 110. So. Weil da hast du dann effektiv eigentlich 3 gute Sätze, meiner Meinung nach. 2 bis 3 gute Sätze, je nachdem, ne, wie ernst das genommen wird. Und das gibt auf jeden Fall einen guten Pump und glaube ich, macht jedem Spaß. Also, ich habe noch niemanden gehört, der gesagt hat, boah, nee, das hat mich jetzt total genervt, weil mein Bizeps sah jetzt brachial aus.
Mein Bizeps war so prall, das war richtig anstrengend.
Ich habe 5 Nummern auf der Straße bekommen, weil mein Bizeps war
nein.
Ja,
ich würde wahrscheinlich einen ähnlichen Ansatz diskutieren von meiner Seite. Also, ich habe jetzt so Dudes, Shoutout an Sami zum Beispiel, die brauchen einfach ultra lange fürs Training. So. Also machen dann so 5 bis 10 Minuten, vielleicht sogar noch mehr, Pause zwischen Sätzen und so. Und ja, das ist ein bisschen doll, würde ich sagen. Ne? Das muss jetzt nicht unbedingt sein und da gibt es sicherlich noch viel zu lernen, aber da noch ein bisschen was hinten dran zu hängen, würde ich eine andere Gewichtung geben als so einen Heavyweight-Athleten. Da muss ich auch mal Shoutout an Vadim, der seine Sätze eigentlich immer gut durchprügelt und auch seine Satzpausen so sinnvoll wie möglich hält, also nicht zu kurz und auch nicht zu lang. Aber wenn du halt irgendwie bis in die 260 hochbeugen musst, machst du halt auch entsprechend viele Warm-Up-Sets, so bist du dann da, das dauert ein bisschen. Ja. Dann machst du natürlich ein bisschen Pause, weil das auch sau anstrengend ist. Hast du noch, weiß nicht, 6, 7 Sätze Bank, dann bist du halt auch schon 2, 2,5 Stunden im Training, vielleicht sogar 3. Dann weiß ich nicht, ob du dann noch so richtig viel Bock hast, vielleicht noch eine Stunde irgendwelche Accessories zu machen. Da verstehe ich dann, wenn ja so eine gewisse Grenze erreicht ist, und ich sehe das auch bei mir selbst, dass ich dann eher dazu neige zu sagen, okay, scheiß drauf, ich mache jetzt sowas wie Seitheben, mache ich jetzt einfach nicht. So, ich habe da einfach keinen Bock drauf. Kann das dann schon nachvollziehen, wenn man dann so auf Dauer sagt, okay, wir machen aufgrund der Länge der Session, nehmen wir da ein bisschen was weg. Wenn diese Länge so ein bisschen, ja, sagen wir mal, selbstverschuldet ist, dann habe ich da relativ wenig Verständnis für. Also dann würde ich auch sagen, ey, komm, gib Gas, dann schau mal, dass du die Sätze ein bisschen schneller hintereinander wegarbeitest. Am Anfang trotzdem natürlich mit maximalem Fokus und so weiter und so fort. Aber da ist auch eine lange Pause nicht unbedingt zuträglich für.
Also ich glaube auch so, Kunal, du hast mal?
Ja, ich wollte nur sagen, ich bin da wirklich Fan von diesen so Rest-Pause-Sachen, weil ich finde, das kann man auch super übertragen auf, also nicht nur auf sowas, nicht nur auf jetzt vielleicht die letzten 2, 3 Sätze von irgendwie Bizepsübungen oder sowas, wo du dann sowieso keinen, ich will nicht sagen Bock mehr hast, ne, aber wo vielleicht auch ein bisschen Fokus und so weg ist, sondern ich finde, das geht auch super bei Rückensachen, Hamstring Curls, was auch immer, dass du wirklich einfach sagst, hey, du machst jetzt zum Beispiel einen Satz, 10 bis 12 Reps von mir aus, machst da irgendwie at 8 bis 9, also schon sehr schwer, machst halt dann 30 Sekunden Pause und machst dann halt nochmal einen M-Rap so mit genau dem Gewicht, was du gerade draufgeladen hast, machst dann nochmal 30 Sekunden Pause und machst es dann noch ein zweites Mal so, dass du dann insgesamt 3 Sätze hast, mit kurzer Pause und hast aber schon effektiv recht viel abgearbeitet und bist da aber nicht jedes Mal dann mit 4 Minuten Satzpause zwischen den Sätzen und fragst dich dann, wieso du für Hamstring Curls 20 Minuten brauchst.
Ja, es sind ja quasi dann MyRaps, sowas mache ich dann auch gerne, vor allen Dingen ist es halt drastische Zeitverkürzung, aber nur minimale, weniger Stimulus, die du dann setzt. Also vor allen Dingen bei sowas wie jetzt Bizeps oder jetzt beim Bankdrücken würde ich sowas natürlich nicht empfehlen oder bei der Chestpress vielleicht. Aber, also ich sag's mal so, Hamstrings, Trizeps bei mir auch non-negotiable, weil das bezieht sich direkt auf den Mainlift. Mhm. Rücken weiß ich immer noch nicht so ganz, wie stark ich den einschätzen soll, wie wichtig Rückentraining ist. Ne? Also ich weiß, wenn Steve DeNovi sagt, hey, der sagt zu diesen 3x4 Sätze, also an 3 Tagen 4 Sätzen, da weiß ich, es funktioniert und da ist mir noch nicht so ganz klar, wie ich das dann zeigen soll. Aber das sehe ich schon eher, dass es für Stabilität vielleicht und generell wichtig sein kann. Da tue ich mich auch manchmal schwer, so viele Sätze dann irgendwie da reinzukriegen. Schultern, ich bin mir unsicher, aber vor allem sowas wie seitliche Schulter, ja, weiß ich nicht mehr genau, wie wichtig sowas ist. Und Bizeps, ich sag's euch, wie es ist. Ihr könnt ja gleich mal antworten. Aber so meine Kotzgrenze, ich habe jetzt gerade 3 Sätze nur isoliert Bizeps, ne? Viel natürlich Ruderzeugs und sowas. Aber ich ganz klar, nächsten Block werde ich lieber noch mal mehr Leg Curls oder irgendwas für die Mind Mover raus und ich schmeiß Bizeps raus. Ich denke mir so, okay, Verletzungsprävention ist durch die Pull-Sachen eigentlich getan und 2-3 Sätze mehr cutten es einfach nicht so. Wenn, also mein Bizeps ist halt theoretisch eine Schwachstelle und wenn ich den jetzt wirklich dicker machen will und ich versuche es schon seit ein paar Jahren, am Anfang intensiver, jetzt so ein bisschen, ja komm, ich mache einfach ein bisschen was dafür, aber das bringt keine. Da müsste ich halt wirklich viel machen und einen ordentlichen Bodybuilding-Plan, glaube ich, für den Bizeps und habe gemerkt, so hey, ob ich jetzt 2 oder mehr oder weniger mache, die bleiben halt so genauso groß, wie sie sind und es interessiert mich auch ehrlich gesagt jetzt nicht so krass. Corona, das ist ganz schnell der Finger hochgesprungen. Aber ich merke so, hey, ich struggle auch ein bisschen mit Sessionlänge. Ich trainiere halt auch viel zu Hause, das ist vielleicht nochmal mit Motivation und nebenbei ein bisschen chillen, ein bisschen leichter. Aber ich habe jetzt auch gesagt, ey, ich will meine Packs auch hypertrophietechnisch nochmal fokussieren. Ich will meine Quads nochmal hypertrophietechnisch fokussieren. Und da habe ich jetzt kein schlechtes Gewissen, glaube ich, dass ich mal 1-2 Blöcke Schulter, Accessories und Bizeps komplett rausschmeiße. Und da bin ich mal auf eure Meinung gespannt.
Falsch, komplett falsch, Maxi. Komplett falsch, komplett. Das ist keine Meinung.
Von vorne bis Weiche hinten. Weiche Satan.
Von vorne bis hinten falsch. Also, ich muss, dazu werde ich noch ganz kurz was loswerden. Grüße ihn raus an den Moritz Berg, den Bruder vom Roten Recher. Ich habe die Geschichte vorhin schon mal angeschnitten bei euch. Der Typ ist wirklich der absolute Holzkopf und ballert einfach Bizeps komplett brachial und brutal. Einfach nur, die Ausführung ist jetzt auch nicht Bodybuilding-technisch vielleicht besonders hilfreich, aber der ist einfach, der macht einfach. Maxi, du musst einfach machen. Jetzt hab dich mal nicht, du wirst da jetzt nochmal irgendwo 3 Sätze ranfischen können. Ich verbiete dir das jetzt. Du machst jetzt Bizeps wieder, Maxi. So.
Ich schreib's dann in deinen Plan rein, aber ich mach's dann nicht.
Gut, und damit natürlich haben wir das heutige Limit für Maxi, Kona und Falk schon wieder erreicht. Ich lasse jetzt nochmal Falk die Schlussworte, denn ich werde mich ein bisschen über Maxi jetzt aufregen.
Falk darf auch noch seine Meinung zum Thema sagen.
Und ja, stimmt. Ich mach dann mal einen finalen Punkt an die Sache, dann haben wir das auch abgehakt. Also, ich versuche Rücken immer recht präsent auch noch reinzupushen, so irgendwie so wenigstens eine Übung pro Session vielleicht. Oder halt, wenn ich 4 Sessions in der Woche habe, auf jeden Fall 3 Sessions mit einer Rückenübung und die auch schön intensiv. Bizeps, ja mei, wenn du irgendjemand hast, der anfällig ist, so Bizeps-Sehnenmäßig, dann kann man da ruhig noch ein bisschen was machen. Ansonsten Seitheben muss auch nicht unbedingt sein, würde ich jetzt keine S-Tier, was Priorität angeht, geben. Ich würde einfach immer versuchen, so die Main-Lifts und die Main-Mover ordentlich durchzutrainieren. Und das natürlich.
Kona hält gerade ein überzeugendes Gegenargument in die Kamera.
Ja, ich habe dafür einen Waffenschein. Danke der Nachfrage.
Fitness Arstl. Ja, deshalb, also das ist so mein Take. Ich würde mich da wahrscheinlich so bei euch beiden ein bisschen mit einordnen. Jawohl. Also, Leute, wir haben es geschafft für diese Woche. It is a wrap. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank, dass Kona und Maxi und ich hier waren und diese Folge gemacht haben. Also vielen Dank an uns drei. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit da draußen vor den Handys und an den Kopfhörern. Lasst uns gerne nochmal 20 Sterne da. Das hat in den letzten Wochen natürlich noch ein bisschen zu wünschen übrig gelassen. Und folgt uns auf Instagram, stellt uns Fragen, schreibt uns DMs, kommentiert unsere Posts. Seid einfach coole Interakteurinnen auf unseren sozialen Netzwerken und stellt uns Fragen und gebt uns Feedback auf die Folgen. Wenn euch irgendwas gefallen hat oder nicht gefallen hat, dann let us know und dann können wir darauf reagieren in der nächsten Woche. Ich bin nächste Woche höchstwahrscheinlich nicht da, weil ich zu den Worlds fahre, meine Freunde. Und deshalb übernehmen die Folge nächste Woche eine liebe Kona und der liebe Maxi. Vielleicht kriege ich sogar noch hin, mich dazu zu schalten, aber wir schauen einfach mal, wie es ist. Yes, ich überlasse euch die letzten Worte und verabschiede mich aus dieser Folge bis nächste, von meiner Seite bis übernächste Woche.
Tschüss.
Boah, Maxi, was für schöne Endworte. Leute, danke, dass ihr euch die Folge mal wieder gegeben habt und ich hoffe, ihr konntet natürlich was mitnehmen, was ihr natürlich konntet, denn wir machen nur qualitativ und auch inhaltlich produktiven Content. Deswegen 5 Sterne droppen, in die DMs sliden. Ihr wisst, was es ist. Bis nächste Woche. Eine wunderschöne Woche euch. Haut rein und tschüss.
Tschüsschen. Von mir aus auch nackt. Mir egal. Ja,
okay, mal gucken. Noch ein Marker.
Das ist jetzt der 14. Marker.